Ab in die nächste Runde. Herzlich willkommen beim ME Connect Podcast Industrie Marketing Talk. Ich habe gerade eben mit Irene Bader sprechen können, Director Global Marketing und Executive Officer bei DMG Mori. Ich habe eine ganz tolle Gesprächspartnerin kennengelernt. Ich bin echt begeistert. Irene war im Gespräch so offen, frisch, wach, obwohl ihr Arbeitstag mitten in der Nacht um eins mit einer Konferenz begonnen hat. Irene ist ein Mensch, dem Neugierde, Mut, Lust an Menschen und Kulturen sehr, sehr wichtig ist, aber auch die Wissenschaft und natürlich der Maschinenbau. Vorab ein paar Fakten für euch zu DMG Mori. DMG Mori ist ein weltweit führender Hersteller von Werkzeugmaschinen mit ganzheitlichen Automatisierungs-, Digitalisierungs- und auch Nachhaltigkeitslösungen bis hin zum Additive Manufacturing. Die Services drumherum erstrecken sich über den gesamten Lebenszyklus, also es geht rund um die Werkzeugmaschine, ums Training, um die Instandhaltung, um die Instandsetzung, um den Ersatzteilservice und alles, was noch dazugehört. DMG Mori sieht sich als Global One Company mit rund 12.000 MitarbeiterInnen an 138 Vertriebs- und Servicestandorten, darunter 15 Produktionswerke. Weltweit vertrauen über 100.000 Kunden den DMG Mori Lösungen und die Kunden finden sich querbeet in 54 Branchen und 86 Ländern. Irene ist gebürtig aus Niederösterreich, in der Nähe von Wien groß geworden. Sie hat schon einige Positionen in der DMG Mori Gruppe inne gehabt und leitet seit 2014 das globale Marketing. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Liebe Irene, ganz toll, dass es klappt, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen erstmal.
Lieber Matthias, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Super.
Es ist Donnerstagabend für uns, Irene. Du bist aber schon seit 1 Uhr in der Früh am Arbeiten. Erklär uns kurz, warum das denn?
Ich bin in unserer Muttergesellschaft in Japan auch im Führungsteam und da ist es nun mal notwendig, einmal im Monat an der Führungsteamrunde teilzunehmen und die beginnt natürlich pünktlich in der Früh in Japan oder japanischer Zeit und da ist es bei mir 1 Uhr in der Nacht, aktuell jetzt mit Sommerzeit und es dauert dann bis 5 Uhr in der Früh, aber das ist in Ordnung, ne? Das ist man dann schon mal gewöhnt.
Okay, dann geht's ein bisschen früher ins Bett wahrscheinlich.
Genau.
Bevor wir auf ein paar deiner Stationen genauer eingehen, für die Hörer und Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, Irene, verrat uns kurz, wer und was hat dich zu der Person gemacht, die du heute bist?
Was hat mich zu der Person gemacht? Ich glaube, die große Überschrift lautet da Neugierde. Neugierde auf Neues, Neugierde auf Kulturen, auf Menschen, auf Themen. Mhm. Das war schon in frühen Jahren das, was mich angetrieben hat. Und es war ja auch die Neugierde, die mich damals auch aus dem schönen Niederösterreich weggeholt hat. Die Neugierde auf Möglichkeiten, auf Chancen, die mir geboten wurden, auch beruflich. Und so bin ich ja damals auch schon sehr, sehr früh nach Deutschland gegangen. Und diese Neugierde, die begleitet mich bis heute. Und das ist auch das Thema oder die Eigenschaft, die mich am meisten antreibt. Mhm.
Du warst ja in den frühen 2000ern, ich sag mal, anfänglich verantwortlich für die Fachpresse und das Marketing in Europa, ne? Bei DMG.
Genau, also ich bin ja damals eben aus Niederösterreich damals nach Bielefeld gegangen und habe da zuerst eine Projektarbeit übernommen, damals für die DMG, für den damaligen Vorstandsvorsitzenden. Und dann kam nach einigen Monaten eben die Möglichkeit, die Fachpresse aufzubauen oder zu übernehmen und aufzubauen. Und es war natürlich auch noch zu Zeiten, wo es noch nicht so viele internationale Werke gegeben hat, wo man dann natürlich auch das erste Mal die Werke in China, das China-Werk eröffnet hat und so weiter und so auch dann weltweit die Fachpresse aufgebaut hat und dann kam nach einiger Zeit das Marketing Europa dazu und so ist das entstanden. Genau, das war so Anfang der 2000er.
Wobei du dann ab 2005 neben dem Europa-Marketing ja auch das Asien-Marketing übernommen hast, ne?
Ja, nicht ganz. Also wir sprechen heute von DMG Mori und meine Historie ist ja so, dass ich damals eben bei DMG begonnen habe und dann aber so 2005 gewechselt habe zum damaligen Konkurrenten Morisaiki. Und japanische Unternehmen, also Morisaiki hat damals angefangen, den Direktvertrieb aufzubauen in Europa und die haben da jemanden gesucht, der eben das Marketing aufbaut. Und so kam das dann und ich bin dann eben zu Morisaiki gewechselt, habe dann Marketing Europa mit aufgebaut und dann später kam eben Marketing Asien dazu und irgendwann mal weltweit. Und ja, wie es der Zufall so will oder gibt es Zufälle, ist jetzt eine andere Frage, wie sich das dann so entwickelt hat, dann kam ja dann der Zusammenschluss zwischen DMG und Maurice Eicke und somit auch wieder die Fußstapfen und Schritte in mein voriges Unternehmen.
Da kommen wir gleich noch drauf, drauf zu sprechen. Mich würde interessieren, die Märkte sind ja ziemlich unterschiedlich. Der europäische Markt, der deutsche Markt, der asiatische Markt. Kannst du das irgendwo in einen Rahmen fassen? Was ist anders im Marketing für Asien versus zum Beispiel Deutschland?
Gut, da müssen wir natürlich mal gucken, sprechen wir jetzt von den 2000er Jahren oder sprechen wir von jetzt, das ist natürlich ein großer Unterschied. Damals war es so, dass wir eben zuerst einmal Strukturen geschafft haben im Sinne in unseren Unternehmen und ein globales Marketing aufgebaut haben, um auch einheitliche CIs zu haben, einheitliche Richtlinien für Messeauftritte und so weiter. Kam natürlich auch deshalb, weil wir auf Direktvertrieb umgestellt haben in vielen Regionen und da eben entsprechend auch gleich auftreten wollten. Also da war anfangs für mich oder auch fürs Unternehmen, damals Maurice Eicke, sehr, sehr viel Pionierarbeit, ne? Also Basisarbeit. Wirklich Strukturen zu schaffen und Dinge einheitlich zu vereinheitlichen und aufzubauen. Und das war ja auch eine ganz tolle und eine spannende Zeit. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil es immer irgendwie was Neues da war und wo mir auch wieder die Neugierde sehr geholfen hat und mich auch sehr, sehr angetrieben hat. Und heute ist es natürlich so, dass wir sagen, ja, wo schauen wir hin? Ich meine, Marketing ist natürlich auch sehr kulturabhängig, ist menschenabhängig, ne? Und deshalb ist das Thema Kultur auch so eine Herzensangelegenheit. Ich interessiere mich wahnsinnig für Kulturen, für andere Menschen. Und das ist natürlich eine wichtige Komponente, der Mensch im Marketing. Und wie kommuniziert man mit Menschen? Wie geht man mit Themen um? Wie kommen unsere Messages, unsere technologischen Messages bei den Kunden an und wie kommunizieren unsere Kunden? Ne? Und das ist natürlich schon ein Thema, das sehr kulturabhängig auch ist. Ne? Also nehmen wir jetzt ein Beispiel. Ich nehme jetzt mal das Beispiel China. Ne? Wenn wir uns jetzt anschauen, wie unsere chinesischen Kollegen über WeChat kommunizieren, ne? Da ist so eine Riesenkommunikation über diese Kommunikationsplattform, die ja mehr als eine Kommunikationsplattform ist in China und sich in den letzten Jahren so etabliert hat. Wenn wir jetzt Themen ausspielen oder digitale Themen, digitale Events, dann streamen wir die weltweit auf unserer Event-Plattform in China über WeChat, weil wir da einfach einen ganz anderen Zugang zu unseren Kunden haben. Ne? Also das ist so ein Thema, das sich dort einfach etabliert hat und was auch sicherlich einen großen Unterschied macht, als ein kleines Beispiel. Ne?
Absolut. Das ist ja, das setzt ja auch voraus, dass man dann wirklich auch Leute im Team hat, die sich auf diese einzelnen Kanäle auch wirklich verstehen. Also wie kommuniziere ich da, in welcher Taktung, wie bereite ich auch die Content Pieces oder die Beiträge auf, damit sie konsumiert werden? Das ist ja von Kanal zu Kanal unterschiedlich.
Ja, definitiv. Und das ist ja auch so, das finde ich als Spannende an unserer Branche, dass man so wirklich so, wenn du sagst, diese Content Pieces schafft, ne? So diese Ingenieurssprache des Maschinenbaus dann in die verständliche Marketing-Kundensprache zu bringen und trotzdem inhaltlich wertvoll zu sein. Das ist ja so das wirklich Spannende, was es ja dann ausmacht. Und ja, wie du richtig sagst, diese unterschiedlichen Themen und Kanäle zu bespielen, auch eben in einer anderen Sprache. Ne? Also damit meine ich jetzt nicht nur andere Fremdsprache, sondern eben sind natürlich Messages oder Informationen auf Social Media unterschiedlich und da muss man auch schon wieder unterscheiden. Ne? Poste ich als Unternehmen auf Facebook, ist meine Sprache eine andere als vielleicht auf LinkedIn. Ne?
Definitiv, das würde mich jetzt auch interessieren tatsächlich. Wie schätzt du das ein? Seid ihr da gut unterwegs? Bist du damit zufrieden? Denn ich stelle mir immer wieder die Frage, auch so ein Themenfeld Werkzeugmaschinen. Inwieweit soll das überhaupt auf Facebook, auf Instagram, WeChat stattfinden?
Ja, wir haben schon sehr, sehr früh, sehr früh ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben vor einigen Jahren schon angefangen mit Social Media. Ne? Mhm. Und das wird so jetzt so 5, 6 Jahre her sein, wo wir so die ersten Konzepte gemacht haben und gesagt haben, ja, wir müssen auf Social Media, auch wenn wir jetzt Maschinenbauunternehmen sind. Und zwar bin ich schon der Meinung, dass wir ja auch mit unseren, ja, mit der Kommunikation, die wir jetzt haben, ja nicht nur diesen einen offensichtlichen Entscheidungsträger ansprechen, sondern da gibt's ja ganz viele Entscheidungsträger, ne? Also wenn ich jetzt vielleicht ein kleines mittelständisches Unternehmen mir anschaue und dann geht nun mal der Inhaber zu seinem Menschen an der Maschine in den Shopfloor und sagt, du, wie siehst du das Produkt, ne? Und ich sehe da schon sehr wichtig, dass wir da eben auch ein breites Publikum ansprechen und das passiert nun mal auch über Social Media, ne? Und da haben wir eben rechtzeitig angefangen. Zuerst haben wir Facebook und Instagram gemacht und dann später auch LinkedIn dazu. Und da ist eben auch die Ansprache, die Zielgruppe eine ganz eine andere, ne? Und das ist natürlich in den letzten Jahren gut gewachsen. Zufrieden bin ich nie. Das ist jetzt, weil man kann immer weiter, man muss sich immer entwickeln und immer hinterfragen und das machen wir auch. Und auch in dieser Social-Media-Kommunikation, dass wir uns ja wohl immer wieder anschauen, ist das jetzt richtig? Haben wir die richtigen Leute auf unseren Kanälen? Kommunizieren wir richtig? Wie ist Feedback? Wo kann man verbessern? Und was wir schon auch merken, ist das Thema Community Management, ne? Also wir kriegen so viele Anfragen, so viele Kontakte auch mittlerweile über Social Media. Das wird ein riesengroßes Thema und ist ein riesengroßes Thema geworden in den letzten Jahren, ne?
Das glaube ich. Habt ihr denn da für euch, ich sag mal, ein KPI-Set, dass ihr zum Beispiel sagt, Mensch, wir brauchen auf dem und dem Channel eine bestimmte Interaktionsquote oder so und so viele Rückmeldungen auf einem Post. Habt ihr so ein Rüstzeug für euch oder lernt ihr während des Prozesses quasi?
Beides, ja, beides. Also wir setzen uns ja wohl KPIs, das sind aber sehr, das sind jetzt nicht so langfristige KPIs, weil wir die immer wieder hinterfragen und uns anschauen, wie entwickeln wir uns, ne? Und ich finde, es geht ja nicht nur immer um die Quantität, das heißt, wie viele Follower habe ich, sondern es geht ja auch um die Qualität, ne?
Absolut.
Also das heißt, welche Follower habe ich oder welche Leute sind mit uns in Kontakt? Und ein wichtiges Thema ist zum Beispiel, dass wir auch junge Leute ansprechen wollen. Wir sind ja auch ein potenzieller Arbeitgeber. Wir wollen ja auch junge Talente für DMG Mori interessieren. Deshalb, wir machen da auch große Aktionen immer in Japan. Haben auch eigene Kanäle eben in japanischer Sprache. Und die Ansprache auch der jungen Leute ist uns sehr, sehr wichtig. Und deshalb ist es schon ein Thema, auch um zum Thema KPIs zurückzukommen, dass wir uns das sehr, sehr genau anschauen, aber für uns da auch sehr große qualitative Ziele auch stecken, ne? Und es ist einfach spannend, wie sich das Thema entwickelt, ne? Also vielleicht eine kurze Geschichte, wie ich gesagt habe, okay, wir machen Social Media, wir sollten damit anfangen. Habe das Thema dann einmal meinem Chef, dem Dr. Mori, vorgestellt und habe gesagt, ja, das ist jetzt, so haben wir uns das vorgestellt und ein Konzept erarbeitet und gesagt, wir fangen jetzt einmal mit Facebook in erster Linie an und das ist jetzt wirklich schon ein paar Jahre her. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, findet alles super, machen wir, aber please include Instagram. Und dann habe ich gesagt, okay. Wieso Instagram? Und er hat gesagt, ja, I think you need Instagram. Und dann bin ich da irgendwie aus dem Meeting raus, dann habe ich mir selber erst einmal einen Instagram-Account angelegt, um mir das Ganze mal anzuschauen. Und ja, wieder wahnsinnig viel gelernt, weil er hatte so recht. Wir haben mit Instagram angefangen und das ist wirklich innerhalb kürzester Zeit durch die Decke gegangen. Ja. Also da haben uns Kunden verlinkt, die sich vor einer DMG Mori Maschine gepostet haben. Und also das war ganz eine tolle Geschichte, wo wir alle sehr, sehr überrascht waren. Hätte ich am Anfang unterschätzt, aber war eine tolle Geschichte.
Da geht es ja auch oft darum, einfach dann, ja, es ist schwierig, in so einem Umfeld Trial and Error zu machen, weil dafür ist der Aufwand dann zu groß, ne? Aber man muss es einfach schon wagen, auf den wesentlichen Plattformen dabei zu sein und als Marke präsent zu sein. Denn das, was du ja auch eingangs sagtest, das habe ich interessanterweise vergangene Woche gehört von der Tina Kivikas, die hier im Podcast mit dabei war. Sie spricht nämlich auch gerne vom Menschenmarketing, ne? Und am Ende geht es ja echt darum, wir sprechen mit Menschen, egal ob ich die von dem Produkt begeistern möchte oder von uns als Arbeitgeber.
Ja, genau. Es wird ja auch oft jetzt nicht nur von B2B, sondern von H2H, also Human-to-Human Marketing gesprochen. Und ich finde das ein ganz wichtiger Aspekt, weil das gehört für mich absolut berücksichtigt und ist auch eines der Themen für mich für die Zukunft, ja.
Zurück ins Jahr 2011, ganz kurz. 2011 war das Jahr, da seid ihr ja erstmals als DMG Mori auf der riesigen Emo-Messe in Hannover aufgetreten.
Ja.
Und ich meine, du wurdest genau da General Managerin für das globale Marketing. Was hat denn dieser Schritt für dich bedeutet?
Genau, also das 2011 waren so die ersten Schritte, wo wir das Marketing von DMG und Mori oder Mori Seike damals zusammengeführt haben. Ich habe damals das weltweite Marketing geleitet für die japanische Seite, also für Mori damals. Global für den Gesamtkonzern habe ich es dann 2014 übernommen. Mhm. Und was hat es bedeutet, General Manager zu sein? Also ich war ja damals die erste Frau in unserem japanischen Unternehmen, die General Manager wurde und später dann Operating Officer und Executive Officer. Und das war natürlich, ja, ich war stolz, dass das so, muss ich schon ganz ehrlich sagen, es war natürlich auch eine große Ehre, das in der Geschichte des Unternehmens, da die erste Frau als General Manager zu sein. Und gleichzeitig war es für mich aber auch ein wahnsinniger Ansporn, weil ich meine, dass mir der Job immer schon Spaß gemacht hat oder das, was ich machen durfte und die Abwechslung, habe ich da auch eine Verantwortung gefühlt, ne? Also Verantwortung im Sinne von, ja, vielleicht auch mal so ein Role Model zu sein im Konzern, speziell auch eben bei der Seite der Co-LTD und zu sagen, ey, also es geht auch als Frau und deshalb hat mir das sehr stolz gemacht, aber und bin dem Ganzen auch mit einem großen Respekt entgegengetreten, absolut.
Das ist ein spannendes Umfeld, Irene. Wie blickst du denn auf die Situation, allgemein Akzeptanz von Frauen in Führungspositionen? Sind wir da auf einem guten Weg?
Also ich bin ein sehr positiver Mensch, ja, und ich bin der Meinung, ja, wir sind auf einem guten Weg, ja. Also ist, mein Gott, man kann immer unzufrieden sein, man kann immer sagen, da, es muss noch mehr gemacht werden, und ja, das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite sehe ich das mal so. Ich habe das Glück, dass ich oft auch mit jungen Menschen spreche oder auch ja mit jungen Frauen. Und wenn man sich das jetzt anschaut, so junge Studentinnen, Frauen zwischen 20, 25 oder auch so die jungen Leute, die ich bei mir im Team habe, ne? Das ist eine ganz, ganz tolle Generation. Das ist eine ganz, ganz selbstbewusste Generation. Damit will ich nicht sagen, dass die vorherigen Generationen nicht selbstbewusst waren. Ja, aber diese jungen Menschen, egal ob jetzt Mann oder Frau, die wachsen mit einem ganz anderen Verständnis auf. Ja. Mhm. Und für die ist es völlig normal, dass eine Frau arbeiten geht, dass eine Frau studiert, dass eine Frau Karriere macht, dass eine Frau in Führungspositionen kommt. Die denken da gar nicht mehr so nach. Und deshalb stimmt mich die Zukunft auch positiv. Und ich will dem auch positiv gegenübertreten und da auch positiv eingestellt sein und sagen, ey, ich bin mir sicher, es werden immer mehr Frauen in Führungspositionen kommen, die auch ihre entsprechenden Ausbildungen haben, die das wollen, die das möchten, die Motivation dazu haben und die einfach mit einem ganz anderen Selbstverständnis reingehen und vielleicht auch gar nicht mehr so arg drüber nachdenken. Ich glaube, dass es heute auch in Deutschland, in Europa ganz, ganz tolle Frauen gibt, ganz tolle Menschen, die sich einsetzen für diese Gleichheit. Aber ich bin auch jemand, der sagt, ich unterscheide es nicht nur zwischen Mann und Frau in Führungspositionen, sondern es geht um Chancengleichheit, es geht um kein Correct. Gender Gap in der Bezahlung, um Chancengleichheit, um Kulturen, um Diversity, um so vieles, dass ich das jetzt gar nicht nur auf Frauen-Mann festhalten möchte. Ne? Was ich aber schon sagen muss, und das ist ja auch meine ganz persönliche Erfahrung, die ich einfach durch diese vielen Jahre auch mit meiner Arbeit mit Japan und meinem Team und den Kollegen in Japan gemacht habe, ist, da war in den letzten Jahren ein ganz großer Wandel zu sehen, was die Rolle der Frau im Berufsleben anbelangt. Ja? Okay. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Vor vielleicht 10, 15 Jahren, da war das irgendwie so völlig selbstverständlich, dass auch so junge Frauen, die haben studiert, die haben dann gearbeitet und haben sie geheiratet und sind sie zu Hause geblieben. Ja? Mhm. Und es hat einfach so ein Umdenken stattgefunden. Für mich in meiner subjektiven Wahrnehmung in sehr, sehr kurzer Zeit eigentlich, weil mittlerweile ist es ganz was anderes. Die jungen Frauen, die wollen arbeiten, die wollen Kinder bekommen und trotzdem arbeiten. Ne? Und wir haben da natürlich als Unternehmen viel gemacht, um das zu fördern. Aber es wurde natürlich auch in der japanischen Gesellschaft irgendwann mal klar, ist es ja auch eine, ich muss sagen, alternde Gesellschaft, dass wenn die junge Talente wollen oder die jungen Talente nachkommen, dass das ohne der Arbeitskraft oder der Talentkraft der Frauen gar nicht geht. weil es sonst eng wird.
Ja, verstehe.
Ja?
Mhm.
Und deshalb hat man da ja auch Programme von der Regierung geschaffen, um zum Beispiel das den Unternehmen zu erleichtern, Betriebskindergärten zu bauen und so weiter. Ne? Also wir haben jetzt auch von allen Standorten in Japan Betriebskindergärten. Ne? Und das war einfach dann interessant auch zu beobachten, wenn auch so die Kollegen, nicht nur die Kolleginnen, dann in der Mittagspause vielleicht mal nicht den Kantinenbesuch abgekürzt haben und dann in der Mittagspause ein Kind im Betriebskindergarten besucht haben. Ja?
Ja,
und da hat man schon gemerkt, da ist jetzt schon auch ein Kulturwandel, ein Wandel im Denken. Und wie gesagt, auch bei den jungen Frauen. Ich habe auch da junge Kolleginnen oder junge Damen im Team, die haben jetzt ja 2-3 Kinder bekommen und haben immer wieder nebenbei schon gearbeitet nach wenigen Wochen und Monaten, weil die das auch wollten. Wir haben ja auch festgestellt, dass die Kolleginnen haben gesagt, das erste war unser Gedanke, wir müssen den Wiedereinstieg erleichtern. Ne? Das haben wir auch gemacht. Aber wir haben dann auch festgestellt, dass viele junge Frauen auch einfach ein paar Stunden in der Woche was arbeiten wollen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Ja?
Ja, ja.
Und nicht sagen, ich steige jetzt komplett aus für ein Jahr. Und da gibt es eben verschiedene Modelle und das ist eben dann alles möglich. Und das finde ich einfach eine tolle Geschichte. Und da ist das Umdenken notwendig. Da bin ich ganz felsenfest davon überzeugt.
Das klingt gut. Ich will nicht sagen, dass ich erschrecke, aber ich staune dann doch immer wieder, wenn zum Beispiel so ein Buch erscheint, wie jetzt gerade von der Franzi Kühne, wir haben gerade eben drüber gesprochen, Irene, mit dem Titel Was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal, wo sie ja genau dieses Thema aufgreift. Also es geht um die sehr unterschiedliche Behandlung und Betrachtung von Frauen in der Wirtschaft, in Führungspositionen versus Männern. Und das sind Themen, die haben ganz viele überhaupt nicht auf dem Radar. Für die ist das tatsächlich selbstverständlich. Ja? Und trotzdem ist es ein unwahrscheinlich großes Themenfeld, wo einfach diese Equality noch komplett fehlt. Aber deswegen interessiert mich dein Blick auf das Thema und das finde ich absolut super, wenn du sagst, du schaust da optimistisch nach vorne. Ja,
ja, absolut. Und wie gesagt, ich bin auch jetzt oft gefragt worden, ja, wie war das bei dir so und mit Frau? Und ich meine, das mag jetzt vielleicht naiv klingen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Matthias, ich hab einfach da diese Jahre über nie nachgedacht. Ne? Ich habe Chancen bekommen, ich habe die Chancen genommen und ich habe jetzt nie nachgedacht, auch nicht in einem Maschinenbauunternehmen oder japanisches Unternehmen, ob es jetzt Frau oder Mann ist. Und ja, mir hat dann mein Journalist gesagt, ja, bei dir war ja die gläserne Decke aus Panzerglas, ja. Und da habe ich dann auch für mich, so nachgedacht und habe mir gedacht, ja, irgendwie habe ich das nie so empfunden, ja. Vielleicht Glück gehabt, vielleicht ist bestimmt auch nicht immer so, aber das ist jetzt, wie gesagt, meine Erfahrung.
Hattest du denn schon Konflikte bei dir im Berufsumfeld, wo du vielleicht sagen würdest, die fanden statt, weil du eine Frau bist?
Schwer zu sagen. Also nicht bewusst, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe da jetzt nie wirklich das so bewusst wahrgenommen, ob man jetzt sagt, das ist eine Frau oder nicht. Und mein Gott, manchmal gibt es Sprüche. Hat es bei mir bestimmt auch gegeben. Aber dann gibt es halt einfach irgendeinen lustigen Spruch zurück. Ich bin ein humorvoller Mensch. Und dann, wenn man mit Humor dem Ganzen entgegentritt, dann, wie gesagt, ist man eh oft ganz schnell ruhig. Aber es war jetzt nie irgendwie so, dass ich sage, das waren jetzt irgendwelche Situationen. Es geht gar nicht. Das habe ich nicht. Ich habe immer mit tollen Kolleginnen und Kollegen gearbeitet. Und ich habe jetzt nicht so wahnsinnige Situationen, wo ich sage, die sind jetzt erwähnenswert.
Das klingt aber wirklich, wirklich super. Was würdest du denn sagen, was den Reiz für dich tatsächlich ausmacht, jetzt ausgerechnet für eine Marke wie DMG Mori zu arbeiten tatsächlich, ne, und das Marketing zu verantworten? Wäre ja auch irgendwie cool für einen Hersteller von E-Bikes oder vegane Fitness-Snacks oder sowas zu arbeiten. Warum DMG?
Ich finde generell, mich fasziniert generell Technik, mich fasziniert der Maschinenbau, weil der Maschinenbau natürlich so eine Schlüsselindustrie ist. Ja? Ohne Maschinenbau würde es ganz viele Produkte nicht geben oder wären nicht möglich. Es ist einfach so, es ist eine Schlüsselindustrie. Und ich habe dadurch natürlich auch mit sehr vielen Branchen zu tun. Ne? Also es ist ja nicht nur der Maschinenbau, sondern eben Maschinenbau für Medizintechnik, Werkzeug- und Formenbau, Automobilindustrie, Aerospace. Da gibt es ja so, das ist ja so eine große Bandbreite. Gleichzeitig ist natürlich auch das Thema Digitalisierung ein Thema. Also es fließt ja da so viel zusammen und es sind auch einfach so eine ja, die Technologie ist spannend. Und ich finde es einfach in der Fertigungsindustrie einfach auch toll, wenn es um Innovationen geht, ja, wenn es um Zukunftstechnologien geht. Und da fließt, finde ich, sehr, sehr viel zusammen. Und deshalb ist es, finde ich, das super spannend. Ja. Überhaupt, es treibt mich an, wenn man Ideen weiterentwickeln kann. Ja. Wenn man eben, was ich auch vorher schon gesagt habe, diese Technologiesprache übersetzen kann in der Kommunikation, in der Produktkommunikation, ja. Diese Ingenieurssprache in eben Kundensprache zu übersetzen. Und das finde ich, ist die Faszination. Und das natürlich beim globalen, Entschuldigung, wenn ich dich noch unterbreche, und natürlich beim globalen Unternehmen, das Thema mit den Kulturen, ja, weil ich gesagt habe, einfach da diese Neugierde auf, wie denken andere Menschen, wie leben andere Menschen in anderen Kulturkreisen, wie kommuniziert man mit diesen, wie das sind einfach Themen, die mich wahnsinnig interessieren.
Das klingt auch so, als würde jeden Tag oder zumindest mehrheitlich diese anfänglich von dir gebrachte Neugierde auch oft befriedigt werden tatsächlich. Ja, ne? Das ist ja, ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir im Job nicht einschlafen und die Langeweile kommt, sondern dass wir frisch bleiben dürfen, dass wir neugierig bleiben dürfen, mitentwickeln dürfen. Ne? Das scheint ja bei dir komplett gegeben zu sein.
Absolut. Sonst würde ich auch nicht so lange schon dabei sein und würde wahrscheinlich schon was anderes machen, weil die Neugierde oder dieses Weiterdenken, Dinge ausprobieren, einfach, ja, das ist das, was mich antreibt. Und da hast du recht. Ja, das ist ganz wichtig für mich.
Wie drastisch haben denn die vergangenen Monate, jetzt mal um auf Corona zu kommen, wie drastisch hat denn das euer Arbeiten bei DMG Mori beeinflusst?
Einerseits natürlich, klar, wie bei allen, wir saßen plötzlich im Homeoffice, ne? Also so, wie, ich muss jetzt sagen, wir sind also eine wirklich sehr diverse, lustige, coole Truppe in München im globalen Marketing und wir haben uns ja immer alle gern gesehen und natürlich geht man auch gerne am Abend irgendwie nochmal wohin und Austausch und sehr kommunikative Truppe und auf einmal sind wir natürlich alle im Homeoffice gesessen, ne? Also das war, wir haben dann, wie gesagt, sehr schnell uns an das Thema Teams und Videokonferenzen gewöhnt, muss ich aber dazu sagen, dass es vorher für uns auch schon ein großer Teil des Alltags war, weil wir natürlich auch global arbeiten. Wir haben unsere Marketingkollegen in unterschiedlichen Ländern. Ich habe ein großes Team in Japan, Marketingteam, da geht es ja gar nicht anders als mit Videokonferenzen. Das hatten wir natürlich schon vorher sehr, sehr intensiv. Dann war es natürlich komplett so wie bei allen von früh bis spät natürlich Videokonferenz. Ne? Das ist immer so das eine, so dieses Persönliche, natürlich im Team auch. Wir haben natürlich dann ganz, ganz schnell umgeschaltet von wirklich nochmal das digitale Marketing noch mehr getrieben, so wie es natürlich viele andere auch gemacht haben. Wir haben schon sehr früh angefangen mit digitalen Marketing-Themen, das muss man auch sagen. Das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Somit haben wir dann auch relativ schnell Themen umsetzen können, wie digitale Events, wie unsere digitalen Seminare, digitale Produktkommunikation und so weiter. Das war vorher schon unser Alltag und wir haben dann das vielleicht ja innerhalb von ein paar Wochen so beschleunigen können, weil es natürlich schon eine große Basis und Grundgerüst dafür gegeben hat. Ja, genau.
Inwieweit ist das ein Ersatz, also die digitalen Events, inwieweit ist das ein Ersatz für die echten?
Es ist ein Ersatz, ich will gar nicht sagen, es ist ein Ersatz, es ist ein Add-on. Ja? Also ein rein digitales Event, ja? Oder wir hatten jetzt ja einige oder drei große auch in den letzten Monaten, Corona-bedingt, weil wir eben jetzt die Kunden jetzt nicht sehen konnten, so wie wir das wollten, war das oder ist es sicherlich eine ganz tolle Zwischenlösung gewesen. Ich bin davon überzeugt, dass uns das Thema digitale Events auch in der Zukunft begleiten wird, in hybrider Form. Aber es ersetzt, und das sagen auch alle und bestätigen ja auch ganz viele Menschen, mit denen man spricht, es ersetzt diesen wirklich physischen Kontakt nicht. Ne?
Ja.
Was aber schon ein Thema ist, ist, wenn man kurzweilige Präsentationen macht oder eben auch den Kunden Informationen zur Verfügung stellt, Es ist schon eine tolle Geschichte für uns gewesen. Ja, also wir haben natürlich ja auch nicht nur die Kunden jetzt einseitig bespielt, die konnten sich ja auch an Chats beteiligen, die konnten mit dem Vertriebskollegen in Kontakt treten in 1:1 virtuellen Meetings. Wir haben ja auch digitale Showrooms aufgebaut, wo der Vertriebskollege sich mit dem Kunden in diesem digitalen Showroom treffen konnte, um Maschinen zu zeigen. Ne? Also das war schon uns wichtig, dass man nicht nur diese 1:1 Bespielung von einem Webinar zum Beispiel macht, sondern wirklich in die digitale Interaktion wechselt und diese auch treibt. Das war wichtig. Und das hat gut funktioniert, muss ich sagen. Ne? Aber wir freuen uns natürlich alle jetzt wieder, wenn es wieder mal losgeht und wenn man auch mal wieder ein physisches Event hat. Wir werden aber sicherlich auch in Zukunft Themen von unseren Events entsprechend streamen, entsprechend auch online zur Verfügung stellen. Ich persönlich glaube, dass die Reisetätigkeit so nicht mehr wird, wie sie noch vor Corona war. Es werden vielleicht keine riesen Delegationen mehr von irgendwo hinreisen oder der eine oder andere wird sich's vielleicht überlegen. Und deshalb werden wir sehr wohl auch Themen in die Welt streamen, in unterschiedlichen Sprachen und diese eben auch digital zur Verfügung zu stellen.
Mhm. Und wie sieht's aus mit dem persönlichen Bereich bei dir? Inwieweit hat dich dort das Thema Corona getroffen?
Naja, ich war so vor Corona so an die 200, 220 Tage im Jahr unterwegs. Ich war zehnmal im Jahr in Japan, ich war in Amerika, bin sehr, sehr viel gereist. Und das war natürlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr der Fall. Aber ich muss sagen, ich bin damit sehr, sehr gut klargekommen. Es hat sich natürlich so eine gewisse Stabilität im Alltag bei mir eingespielt, die ich überhaupt nicht kannte. Ich bin 20 Jahre gereist, schon seit frühen Jahren. Das war bei mir immer so ein großer Alltag oder völlige Normalität, Koffer zu packen und irgendwo hinzufliegen. Und es war jetzt wirklich so das erste komplette Jahr, wo ich mal nicht Koffer gepackt habe und wo ich einfach mal jeden Tag zu Hause war. Und das hat mir gut getan, muss ich echt sagen. Das war mal was Neues. Und wie gesagt, das war jetzt auch die Neugierde, das auch mal auszuprobieren. Und das blieb mir jetzt auch nichts anderes übrig. Und ich habe das aber auch genossen. Also ich finde, das war jetzt auch mal gut so.
Also ich finde, du machst, um jetzt mal ein Kompliment zu machen, Irene, du machst so einen frischen, wachen und auch offenen Eindruck. Jetzt denke ich mir, dein Tag begann irgendwie um 1 in der Nacht. Das bringt mich zu der Frage, was machst du für dich, um bei Laune zu bleiben, um einen klaren Kopf zu bewahren? Denn das ist schon ein äußerst stressiges Umfeld, in dem du ja unterwegs bist.
Also erstmal danke für das Kompliment, Matthias. Sehr nett von dir. Was mache ich? Also ich finde, klar gibt es so Tage wie heute, da beginnt der Tag um 1 und dann hat man eine Videokonferenz und der endet dann irgendwann am Abend. Aber ich bin schon der Meinung, es gibt eben auch diese Stunden und auch am Wochenende muss ich auch einmal die Zeit nehmen, auch mal was anderes zu tun, den Kopf frei zu bekommen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Kann nur sagen, einfach mal mit Kopf abschalten und dann gibt's auch wieder neue Ideen, ne? Und ich gehe halt ganz gern, wahnsinnig gerne in die Luft. Ich mache gern Sport, ich bin gern draußen. Ich muss mich bewegen und da ist es für mich auch dann auch der Punkt, wo man sagt, abschalten und dann kommen einfach wieder Ideen und dann kommt gleich wieder die Energie. Und ja, ich habe jetzt, wie gesagt, wenn wir auch schon mal über Hobbys oder Dinge gesprochen haben, was man so in der Freizeit macht. Ich habe einen zweijährigen Hund oder wir haben einen zweijährigen Hund und das ist natürlich auch super. Mit dem gehe ich jeden Tag am Abend, egal wann ich aufhöre oder wann ich jetzt wieder vom Büro heimkomme, da geht es einfach noch mal raus, eine Stunde. Ja. Und das ist notwendig, auch mal irgendwie frische Luft, Kopf freikriegen und dann geht es wieder.
Mhm. Könntest du sagen, Irene, hast du bestimmte Opfer bringen müssen auch, um in der Position, der Stellung zu sein, in der du jetzt gerade bist?
Ja, muss ich schon sagen. Also so rückblickend, ich war ja sehr jung, als ich damals nach Deutschland gegangen bin. Und ich habe natürlich auch so in diesen vielen ersten, heute auch noch, immer viel gearbeitet. Ne? Mhm. Und ich habe auch immer... Ich habe mein ganzes Studium berufsbegleitend gemacht und da bleibt natürlich dann nicht sehr viel Zeit für, ich sage mal so, Freizeit oder Freunde. Ja. Und ich kann mich erinnern, so die ersten Jahre habe ich meine Freunde vermisst in Österreich. Ja, das ist einfach so. Da ist so dieses klassische Studentenleben hatte ich halt einfach nicht, ne? Sondern weil ich habe aber auch gerne gearbeitet. Ich wollte das ja so. Ich würde es jetzt wahrscheinlich auch nicht anders machen, weil ich finde, es kommt eh mal so, wie es sein soll. Aber das sind, glaube ich, schon so die Opfer einfach, die man sagt, weniger Zeit dann wirklich mit Freunden verbracht in den jungen Jahren und ich erlebe das jetzt aber auch einfach jetzt auch bewusster, ne? Also wenn mein Mann und ich, wenn wir Freunde da haben oder wenn wir uns mit unseren Freunden treffen, das ist dann einfach so viel bewusster. Und das waren, glaube ich, schon so die größten Opfer. Diese Zeit, vielleicht die Zeit für Freunde oder vielleicht auch Familienbesuche in diesen Jahren jetzt vielleicht nicht immer so wahrzunehmen. Es kam dann erst wieder später, wo so dieses Bewusstsein dann auch noch mal intensiver kommt und man das alles noch mal viel mehr wertschätzt. Aber das waren so die, würde man sagen, so die größten privaten Opfer. Ja.
Sag mal, was hat's denn eigentlich mit der DMG Mori Segeljacht auf sich?
Also, das ist ja ein tolles Projekt. Es ist ja ein super Projekt. Ein Teil unserer Marketingaktivitäten ist ja auch das Thema Sportmarketing oder Sponsoring, ne? Und wir waren ja viele Jahre Hauptsponsor von Porsche in der LMP1-Serie, also 24 Stunden von Le Mans kennt man ja wahrscheinlich. Und wir sponsern ja auch immer noch Toyota in der World Rally Championship. Und irgendwann kam dann so mal die Diskussion auf oder so die Überlegung, was könnte man ja noch so machen, und jetzt nicht so dieses Motorsport, ne? Also Porsche hat ja dann auch aufgehört mit der LMP1-Serie. Da war dann auch für uns dann das Sponsoring zu Ende und gesagt, was machen wir, ne? Und da waren so unterschiedliche Überlegungen, die sind immer wieder mal hochgekommen. Und dann, ja, irgendwann einmal hat mich dann der Dr. Mori angerufen und sagte, Irene, I think we should found a sailing team. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann nehmen wir an der Vendée Globe teil, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, segeln, haben wir dann gesagt, ja, können wir uns mal anschauen, warum nicht, wann soll es losgehen? Und dann hat er nur gelacht und gesagt, ah, immediately. Und dann, es war einfach so lustig, weil er ist ein begeisterter Segler, muss man dazu sagen. Und er hat dann in Japan unseren Skipper, den Kojiro Shiraishi, kennengelernt, und das ist ein ganz bekannter japanischer Skipper. Und der hat schon einmal an der Vendée Globe teilgenommen, also für alle Nicht-Segler, oder die Vendée Globe ist so die härteste Segelregatta der Welt, wo eben ein Mensch auf einem Sportboot einmal um die Welt segelt, darf nicht anhalten, nicht an Land gehen. Und viele kennen das ja vielleicht, der berühmte deutsche Segler, der Boris Herrmann, ist ja da jetzt gestartet und auch durchgekommen, war ja auch viel in den Medien, die Vendée Globe, die jetzt eben über Weihnachten war. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir ein Sportboot, ein Segelboot, die DMG Mori Global One, bauen. Sind auch viele Teile von DMG Mori Maschinen produziert worden und in dieser Sportjacht verwendet worden. Und der Kojiro ist dann gestartet und wir haben dann ein Segelteam gegründet in Frankreich und haben eine eigene Gesellschaft, eine Sportmarketing-Gesellschaft gegründet. Und der Kojiro ist dann gestartet mit unserer DMG Mori Global One und hat es geschafft, hat die Erde einmal umrundet mit der Segeljacht und Geschichte geschrieben, weil er war jetzt der erste Asiate, der die Vendée Globe zu Ende gesegelt hat. Wenn man jetzt überlegt, es gibt, glaube ich, jetzt nur so 100 Leute, die das geschafft haben, an der Vendée Globe wirklich auch durchzukommen und das einmal zu umsegeln. Und das war echt ein Wahnsinn, das war so eine tolle Geschichte, und wir werden das auch weiterführen. Also wir haben das DMG Mori Segelteam weiterhin, und wir haben uns jetzt auch darauf konzentriert, in 4 Jahren nochmal zu starten mit dem Kojiro und auf der anderen Seite aber auch junge Segler zu fördern. Also wir wollen auch hier für die Jugend was tun und sind jetzt gerade dabei, hier auch eine DMG Mori Sailing Akademie entsprechend aufzubauen. Es ist auch ganz tolles Projekt von mir, und ich finde das so toll, weil mir macht das wahnsinnig Spaß. Viel Neues gelernt, und ich war vorher keine Seglerin und bin da auch einfach da so hineingestürzt in dieses Thema, und es ist einfach mega spannend.
Also hätte ich ja nie gedacht, wie vielseitig ihr und vor allem du auch dann unterwegs seid und auch sein müsst, war mir nicht klar. Ganz, ganz stark. Wow.
Dankeschön.
Ja. Sag mal, was rätst du denn Young Talents, jungen Leuten, weil du es wieder angesprochen hast, die heute in die Kommunikation von oder für Unternehmen einsteigen möchten, was würdest du denen mitgeben?
Mut zu haben ist, glaube ich, so das, was ich einfach jedem jungen Menschen ans Herz lege. Und Mut zu haben, Innovationen und Ideen zu denken, Wir dürfen nicht glauben, dass Innovationen und Ideen nur im Silicon Valley entstehen. Gar nicht. Ja? Ganz im Gegenteil. Ich glaube, mutig zu sein, Ideen zu spinnen, sich auf Situationen einzulassen und Chancen anzunehmen, ohne vielleicht jetzt nicht immer nachzudenken, einmal auf sein Bauchgefühl zu hören und sagen, das mache ich jetzt. Mhm. Ich glaube, das ist so der Rat, den ich wirklich auch jedem geben würde. Vielleicht nicht immer so dieses rationale Denken, sondern einfach mal den Mut zu haben, aufs Bauchgefühl zu hören und Dinge zu denken und Chancen wahrzunehmen und Innovationen entstehen zu lassen. Ich bin mir sicher, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Und gerade so junge Leute, wie viele da jetzt schon als Entrepreneur handeln, ja, die nicht mehr in so einem 9-to-5-Job denken, sondern wirklich so einen Entrepreneur-Gedanken haben oder auch an vielen Hochschulen, Universitäten das ein Thema ist oder ein Lehrfach ist. Und das finde ich ganz toll. Und ich glaube, da erweitert man den Horizont im Denken und das finde ich ganz super. Und deshalb, ich bin mir sicher, da kommen ganz tolle Generationen nach.
Da hängt dann Mut sehr eng zusammen mit der Neugierde, ne?
Absolut, ja, da hast du recht.
Ich glaube, dann kann nicht mehr viel passieren. Genau. Ja. Du hast mir erzählt, Irene, du hast keine konkreten Vorbilder tatsächlich. Mhm. Was hilft dir dabei, dich zu motivieren, auch dich zu orientieren vor allem und auch deine Mannschaft zu pushen?
Ich habe ja so ein tolles Team. Ich bin ganz stolz auf mein Team in München. Wir haben wirklich einfach eine super Truppe und ich habe da einfach, man macht sowas ja nie alleine, sondern sowas entsteht ja immer im Team und ich finde, das ist extrem wichtig, ne? Mhm. Du hast mich gefragt, ob ich so dieses eine Role Model habe und das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe über das auch so ein bisschen nachgedacht. Weißt du, Matthias, ich interessiere mich wirklich für Menschen. Mich interessieren, wenn ich jemanden frage, wie es ihm geht, dann will ich das wirklich wissen. Und ich interessiere mich, weiß nicht, ich finde, es gibt so viele Leute, die so tolle Werdegänge haben, ja, die einfach, und da meine ich jetzt nicht immer nur tolle Positionen in tollen Unternehmen, ja, was Menschen schaffen, wie sie sich entwickeln, was sie werden oder wie sie ihren Weg gehen, das finde ich einfach extrem spannend. Und da gibt's eben ganz viele Leute, bei denen ich sagen kann, das haben die toll gemacht. Die haben, wie gesagt, einen Mut gehabt, eine Neugierde. Die sind vielleicht für eine Meinung aufgestanden. Die haben tolle Ideen entwickelt. Wie ist es dazu gekommen? Und das ist das, was mich interessiert und wo man auch einfach auch sehr viel lernen kann. Ja, ich glaube, so Lernen ist so ganz ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Ich sag mal, man lernt nie aus. Man muss immer interessiert sein. Sich weiterbilden und das ist auch so diese Motivation, mit Menschen zu sprechen, vielleicht einmal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Nicht nur so dieses oberflächliche Sein, sondern wirklich das, wie ist der Mensch zu dem geworden, was hat ihn angetrieben und wie entstehen die Dinge und diese Weiterbildung. Und das sind so Dinge, wo ich sage, Gespräche und sowas, das treibt mich an. Ja. Mhm.
Hältst du es denn für möglich, Irene, dass du Vorbild bist für Menschen in deinem Umfeld? Und wenn ja, warum?
Ich glaube, da bin ich jetzt zu bescheiden, um das jetzt mal irgendwie zu
beantworten. Das ist eine gemeine Frage.
Ja, das ist wirklich eine gemeine Frage. Da musst du vielleicht Leute in meinem Umfeld fragen, bitte.
So, da habe ich was vorbereitet. Ich schalte mal eben zu.
Ja, genau. Jetzt kommt der Anrufer aus dem Off. Genau. Sagen wir mal so, wie wir diese Reisetätigkeiten noch hatten, ja. Und wie so dieses Thema in Japan angefangen hat, Frauen so ein bisschen so das, die Möglichkeiten zu geben, im Job zu bleiben, auch wenn sie Kinder haben und diese Rolle der Frau auch in der Wirtschaft zu verändern. Da bin ich ein paar Mal gefragt worden, wenn ich in Japan war, Irene, geh doch mal einfach mal abends mit ein paar von diesen jungen Kolleginnen aus den unterschiedlichen Abteilungen, geh doch mal mit ihnen essen und erzähl mal, wie du so dein Leben lebst in Europa. Und dass das für dich völlig normal ist, dass du bist verheiratet, du hast einen Job, hier geht's arbeiten und so weiter. Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann haben sie gesagt, du bist da schon ein Role Model für die Kollegen in Japan, einfach um so zu zeigen, wie ist vielleicht jetzt ein anderer Lebensweg oder vielleicht, wie ist ein anderes Lebensmodell, ja? Mhm. Und deshalb, vielleicht war das wirklich so in diesen Bereichen, dass ich da auch meinen Beitrag dazu leisten durfte, vielleicht so das Denken auch ein bisschen zu ändern in unserem Unternehmen, was jetzt so diese vielleicht die Rolle der Frau anbelangt, ohne dass ich mich jetzt dazu sehr auf, wie soll ich sagen, so Themen festlegen möchte. Würde mich freuen, ja. Es würde mich auch freuen, wenn ich vielleicht auch mal so für den einen oder anderen jungen Menschen ein Role Model bin und sage, ey, wie ist die ihren Weg gegangen oder wie ist es dazu gekommen? Und wie gesagt, deshalb, ich finde es immer toll, mich mit jungen Menschen auszutauschen oder Erfahrungen auch weiterzugeben. Ne? Das ist ja auch so ein Thema. Ich finde, wie gesagt, es gibt viele junge, tolle Leute. Aber es ist auch immer interessant, auch mal vielleicht bei jemandem reinzuhören, wie hat der seinen Weg gegangen oder wie ist die ihren Weg gegangen?
Weil du vorhin auch darüber gesprochen hast, dass ihr ja als Arbeitgeber auch interessant sein möchtet und auch müsst. Wie siehst du denn diesen Satz, den habe ich jetzt in den letzten Tagen öfters gelesen, we don't hire CVs, we hire people.
Ich persönlich bin absolut der Meinung, dass Menschen auch in ein Team passen müssen. Ja? Mhm. Und zwar in ein Team passen, damit meine ich jetzt nicht alle gleich, sondern bin ja auch so ein Mensch, der die Erfahrung gemacht hat, diverse Teams, also Diversity in Teams, ja, ist einfach super. Ja. Bringt die Menschen weiter, ist spannend, bringt das Unternehmen weiter, weil Menschen anders denken aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, von kulturellen Hintergründen kommend. Ja. Und deshalb bin ich schon der Meinung, dass es ein Mix vielleicht aus beiden sein muss. Ja? Wenn du sagst, jetzt nicht CV, es muss ja auch so ein bisschen der Background oder die Ausbildung oder das, was man vielleicht gelernt hat, auch passen für den Job. Ja? Aber es muss auch der Mensch passen. Und das ist extrem, ich finde, das ist wirklich wichtig, dass der Mensch auch ins Unternehmen passt oder ins Team passt. Und damit meine ich jetzt nicht alle gleich, ja, sondern wirklich, das ist, finde ich, auch eine Aufgabe eines Managements oder auch einer HR, auf so Diversitäten zu achten.
Sehr spannender Punkt, ja.
Finde ich jetzt, ja.
Du machst ja selber gerade deinen DBA.
Genau.
Doctor of Business Administration, das ist der höchste Grad der universitären Management-Ausbildung. Was ist denn da die Idee dahinter? Und jetzt sag nicht Neugierde.
Nein, sage ich jetzt nicht, obwohl ich ein bisschen mitspielen, aber nein. Ich habe dir vorher erzählt, ich habe mein ganzes Studium und MBA und alles immer sehr immer berufsbegleitend gemacht. Ja? Und ich habe mir da ja auch immer selber so diesen den Druck gemacht, schnell fertig sein, ja. Arbeiten, studieren, fertig sein, weil du brauchst jetzt das fertige Studium und du brauchst jetzt irgendwie diesen Titel und das ist wichtig, ja. War's ja auch, ja, hat mir jetzt auch nicht geschadet. Aber ich habe immer schon ein bisschen so geliebäugelt, mir die Zeit zu nehmen, auch mal wissenschaftlich zu arbeiten, ja. Den Dingen wirklich, wirklich mal so tiefgründig wissenschaftlich zu arbeiten, auch mal wissenschaftlich zu schreiben und mich mit einem Thema extrem und intensiv auseinanderzusetzen, ja. Und deshalb habe ich immer gesagt, also wenn ich mal in Rente bin, dann mache ich einen Doktor. Und irgendwann haben wir dann gedacht, nee, wieso muss ich jetzt warten, bis ich in Rente bin? Ich habe jetzt keinen Druck mehr. Ich brauche jetzt nicht in 2 Jahren fertig sein oder in 3 Jahren, sondern wenn es länger dauert, dauert es länger. Und ja, und dann habe ich mich beworben bei so einem Doktorprogramm. Ich habe ja mein Studium alles in England gemacht, also englischsprachig, und habe mich dann beworben eben bei der Sheffield Hallam University. Die haben da ganz ein tolles Doktorprogramm, eben auch basierend auf, also für Berufstätige, und die arbeiten mit der Munich Business School zusammen, und das ist auch eine ganz tolle, super Business School in München. Und dann habe ich beworben und habe dann einen Platz bekommen, und jetzt bin ich da dabei, auch nebenbei, jetzt haben wir noch Zeit, ne, aber zu forschen und eben im Thema Kommunikation, und beschäftige mich da so mit dem Thema auch Zukunft, ne, wie wir das in Zukunft auch in unserer Industrie kommunizieren und wie das aussieht und was gibt's da für Szenarien, und das ist ein tolles und spannendes Thema, genau.
Bin ich sehr, sehr gespannt, drücke auf jeden Fall die Daumen und wäre ja auch echt Anlass dann für ein entsprechendes Update-Gespräch.
Je sehr nachdem, gerne.
Wie weit du bist, ganz heißes Thema. Sag mal, wir sind jetzt fast am Ende, Irene. Gibt es denn jemanden, den du gerne mal hier im Podcast hören würdest? Fällt dir da jemand ein?
Wer fällt mir ein? Ja, und zwar könnte ich mir vorstellen, der für diese Reihe hier und für deine Zuhörer interessant ist. Das ist der Thomas Hund, Professor Thomas Hund. Der ist ein Architekt, der ist Inhaber und CEO von seiner eigenen Agentur in Stuttgart, Jangled Nerves. Und der ist ein Kommunikationsarchitekt. Und die beschäftigen sich wirklich mit Live-Kommunikation, mit nicht nur Messen, Showrooms, aber eben auch mit Kommunikation im Raum. Ja, die machen arbeiten sowohl an ganz tollen Projekten im Bereich Kultur, Wissenschaft und Technik. Und er ist eben CEO und Gründer seiner Agentur, ist aber auch Professor an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Und ich glaube, der wäre eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit für dich und für deine Zuhörer.
Stark. Da gehe ich gerne mal nach. Vielleicht klappt's ja. Ich bin gespannt. Ich sage ganz, ganz, ganz lieben Dank, liebe Irene. Das war ein sehr interessantes Gespräch mit vielen, vielen Insights. Freue mich wahnsinnig, dass es geklappt hat, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich bin mir auch in dieser Folge sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Menge mitnehmen. Irene, ganz lieben Dank an dich.
Danke, Matthias.
Und bis bald.
Vielen, vielen tschüss. Dank. Hat Spaß gemacht. Alles Gute und tschüss, bis bald.
Ciao, ciao.